Hallo, hier ist Prosa, der Buchladen. Hier ist Katrin Bietz, Ihre Buchhändlerin. Und Sie folgen Prosas Podcast, Folge 2. Der Vorhang ging auf. Er war dunkelrot wie in der Oper. Nicht Samt zwar, aber von schwerstem Stoff, der von noch keiner Sonne einzuschüchtern gewesen war, seit Hugo von Schudi diese kleine Wohnung bezogen hatte. Sein Zimmer war durch eben diesen besonderen Vorhang immer auch Nacht für ihn, wenn die Tage und was sie zum Vorschein brachten zu grausam wurden. Er hatte ihn in Venedig gekauft, letzten Sommer. Er hatte sich den Stoff unter den Arm geklemmt, als er seine Gondel bestieg, die von einem maßlos unhöflichen Mann betätigt wurde, der den teuer gekleideten Schudi sofort mit einem feindlichen Blick besah, besonders aber Schudis Haut grinsend musterte und dabei sogar noch den Kopf neigte, wie vor einem seltenen Tier. Dann kaute er ruhig zu Ende und wollte von Schudis Eile nichts wissen. Als er aber darüber hinaus noch weitaus mehr Geld verlangte, als es üblich war, ließ der schwitzende Schudi den sorgfältig verpackten Stoff auf den Boden der Gondel fallen, zerrte den Venezianer am weißen Hemdkragen mit nur einem Zuge zu sich heran, so fest, dass ihre Körper sich gegeneinander pressten, und schnaubte ihm drohend ins Gesicht. Die Gondel, die nun einmal nicht viel mehr ist als eine Wimper auf dem Wasser, schaukelte so heftig, dass sie sich gleichzeitig aneinander festhielten, festdrückten. Schudis riesige Hände waren am Hals des Gondoliere, der Daumen am Kehlkopf, wie eine Pistazie eingeschlossen hinter der Haut, fühlte er sich an. Schudi drückte seinen Daumen noch tiefer in den Hals, spürte, wie die Pistazie schluckte. Seine Augen, sie waren mit einem Mal so hellwach wie tausend Schwingen am glasklaren Himmel. Wie immer lag sein ganzer Ausdruck in ihnen allein. Der Gondoliere schnappte nach Luft. Schudi ließ angewidert ab von ihm. Der Venezianer ergriff sein Ruder und trat die Gondel mit einem erschrockenen Tritt los in Richtung Judica-Kanal, der wie ein nass türkises Seidenband dahin schnellte. Schudi schwankte kerzengerade auf ihm fort. Abgewandt, den Blick in die vielgeliebte Lagune bohrend, Torcello mit seiner teuflischen Brücke, San Francesco, die Toteninsel, mit ihrer schwarz flüsternden Mauer aus Zypressen, sich kleiner und kleiner schaukelnd in Schudis Linsen, denen eine Träne floh, über kleine, rotweiche Knötchen, die an den Rändern ihrer abgeheilten, bläulich-braunen Wunden neue Knötchen bilden würden. Sie hörten den Anfang des Buches Schudi von Mariam Küsel-Husseini. In diesem Buch geht es um Hugo von Schudi, einem Schweizer, der am Ende des 19. Jahrhunderts zum Direktor der Nationalgalerie in Berlin wird. Wir begleiten Schudi durch etliche Jahre bis in das neue Jahrhundert hinein und erfahren verschiedene Dinge. Unter anderem erfahren wir sehr viel über die Umbruchssituation zwischen dem wilhelminisch-bürgerlichen Zeitalter und der Moderne. Dieses drückt sich aus in Gegenspielern, die in diesem Roman auf intriganteste Art und Weise feinst gesellschaftlich verankert gegeneinander arbeiten. Schudi als der gebildete, dem Modernen zugewandte Kunstkenner auf der einen Seite und auf der anderen Seite vor allem Wilhelm II., der Kaiser. Was Schudi hat, hat der Kaiser überhaupt nicht. Der Kaiser ist ja eigentlich der Souverän des Volkes, aber er ist eben gar nicht souverän. Er ist ein kleingeistig denkender Mensch, der sich an seinem Titel festhält und jammernd über seinen linken behinderten Arm durch die Welt schwadroniert, ohne wirklich etwas zu begreifen, ohne eintauchen zu können, ohne mit sich selber im Frieden zu sein. Ganz anders Schudi. Schudi, der seinerseits eine sehr schlimme körperliche Beeinträchtigung hat. Er hat nämlich die Wolfskrankheit Lupus. Das ist eine durch Viren ausgelöste Hautkrankheit, die letztlich zur Entstellung vor allen Dingen des Gesichtes führt. Aber Schudi ist eben aufgrund seiner Herkunft ein souveräner, gewaltiger, bewegender Mensch, der eine Souveränität und Lässigkeit ausstrahlt, die absolut einnehmend ist. Das sind die beiden Hauptgegenspieler. Dazu kommen noch ein paar andere, Anton von Werner als Maler, Adolf Menzel. Es gibt auch Menschen, die mit Schudi befreundet sind und die seinen Weg, den er beschreitet, mittragen. Dazu gehört insbesondere Max Liebermann. Sehr wundervoll beschrieben ist die Freundschaft zu Liebermann, die an vielen verschiedenen Stellen fast zu Tränen rührend ist, wie so vieles in diesem Buch. Mariam Küsl-Husaini hat mich durch ihre Sprache beeindruckt, eine Sprache, die man musikalisch nennen könnte, wenn wir uns hier nicht im Bereich der Malerei bewegten. Denn eigentlich malt sie mit ihrer Sprache die Bilder, die wir nicht sehen können, während wir das Buch lesen. Und das ist herausragend. Das ist eine absolut sinnliche Sprache, die uns, die mich als Leserin am Gefühl packt. Das gelingt nur wenigen Autorinnen in so exquisiter Art und Weise, wie ihr das gelingt. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Es geht um die Schönheit. Es geht um die Schönheit der Bilder. Es geht um die Schönheit in der Welt. Und das spiegelt sich in der Schönheit dieser Sprache wider. Ich möchte Ihnen noch ein kleines Stückchen vorlesen, in der sich Judy durch Berlin bewegt. Er geht sehr gerne zu Fuß und geht viel zu Fuß. Und wir schreiten mit ihm durch dieses Berlin und sehen es quasi wachsen in die Richtung der Großstadt, in die es heute geworden ist. Also er geht zu Fuß zu Max Liebermann, der in der Nähe des Brandenburger Tores wohnt, und besucht diesen. Und das möchte ich Ihnen gerne noch einmal vorlesen. Judy war angekommen. Auch jetzt wurde eine Tür geöffnet. Nicht jene seines Elternhauses, sondern die Tür Max Liebermanns in dessen Haus rechts vom Brandenburger Tor. Da sie verabredet waren, stand Liebermann schon persönlich rauchend am Eingang. Als er Judys Gesicht sah, den Lupus, der zurück war wie ein Fluch, den man zu entkommen hoffte, setzte bei ihm ein Sekundensturz der Züge ein, ein großes Mitgefühl, durchmischt von Wut, dass sie da war, diese Krankheit. »Kommen Sie rin, Hugo von Judy! Kommen Sie jetzt bitte rin! Ich hab Sie innig und mit Freude erwartet!« Er zog ihn schon beinahe zu sich ins Haus, so war er, Max Liebermann, der Maler Berlins, der Maler der Stunde, der begnadete Impressionist ganz jenseits von Frankreichs Universum. »So, hier lang, hier hoch, bitte, kommen Sie, kommen Sie!« Er führte ihn wie immer durchs Treppenhaus zu den obersten Räumen, die Max Liebermann mit seiner Frau Martha und der gemeinsamen Tochter Käthe bewohnte. »Sie müssen mich wirklich nicht jedes Mal von hier unten abholen. Ich schaffe das schon hoch zu Ihnen«, lächelte Judy verlegen. »Aber das ist mir nun mal wirklich wichtig, Herr Direktor!« Liebermanns schelmische Schönheit jagte auf, die große, lange, funkelnde Nase, die verwunschenen Augen, die kahle, zarte, harte Stirn, die Schwärze seiner unnachgiebigen Brauen. Eigentlich sah er aus wie ein Maharadscha, allein nicht im Gewand eines solchen, sondern im locker sitzenden Sakko, Stiefeln, Weste und einem muschelfarbenen Hemd. Ein Maharadscha mit Manschettenknöpfen und Pinseln, mit drolliger Erzählstimme und einer eigenen Kunstsammlung, mit Händen, die ganz eigenartig drachenhaft und viel tausendjährig waren. Er führte Judy wie immer zuerst in das Musikzimmer, und wieder war es das Gefühl von wohltuender Energie und Meisterschaft, das hier herrschte. Liebermann malte, wie nur Liebermann malte, flockig, cremig, fest. Porträtsitzungen waren sein Tagesprogramm, er malte jeden, der in Berlin etwas bedeutete. Er hatte niemals Judy gemalt. Wie oft wollte er ihn bitten, es zu dürfen. Wie oft konnte er es nicht beim Anblick dieses kranken Antlitzes. Es waren die Augen Judys, die Linsen, der Blick, der wilde Glanz, den er darstellen wollte. Und doch war es nicht möglich. Judy hatte das oft bemerkt und es bis zur Bewusstlosigkeit verdrängt, hinuntergeschluckt wie einen Dorn. »Ich bin der Mann ohne Bild«, dachte er. Sie setzten sich. Liebermann auf seinem Platz, Judy auf die Bank am Fenster. Das Licht der Linden sprühte Champagnerfarben in den Raum. Alles roch nach Büchern und Zeitschriften und jetzt auch Kaffee, der frisch zubereitet kam. »Erst den neuesten Klatsch und dann die Nachrichten oder erst die Nachrichten und dann den neuesten Klatsch?«, fragte Max, während er in seiner Tasse rührte. »Wenn da überhaupt ein Unterschied liegt«, entgegnete Judy neckisch. »Wohl wahr«, versetzte Liebermann. »Nichtsdestotrotz, fangen wir ruhig mit dem Klatsch an. Oder Augenblick bitte, ist dit jetzt doch mehr Ihnen Nachricht? Nur gut. Seine Majestät war jedenfalls essen. In einem der Salons vom Hotel Monopol. Na, und wat hatte Küchendienst? Herr Escoffier persönlich, jawohl. Dis kommt dem Kaiser zu Ohren und er möchte den französischen Herrn nur also gern mit ein paar Orden versehen. Und zwar uff der Stelle, versteht sich. Escoffier also fährt sich ein paar Mal durch die Haare und steht vorm Tisch des Kaisers. Der überreicht ihm die, na, Sie wissen schon, die Krawattennadel. Lobt die Birne Helene und fragt zu guter Letzt, ob er noch was für den großen Koch tun könnte, bitteschön. Und Escoffier, da ruft Jans Ernst, ja, geben Sie Elsass Lothringen zurück. Eindeutig kein Klatsch, sondern eine strahlende Nachricht, jubelte Judy. Dit möchte ich wohl meinen, lieber Freund. Nachrichtlich ist mir zu Ohren gekommen, wobei mich dis kaum interessierte, dass Anton von Werner den Rest seiner Wandmalereien im Café Bauer fertiggestellt haben soll. Na, Sie wissen ja, mein lieber Hugo, alle Jurien zum Einschlafen, wohin man schaut. Anton von Werner hier und Anton von Werner da. Soll ja auch seine eigene Wohnung ausgemalt haben mit sowas. Naja, er winkte ab. Ach, grüßen soll ich sie übrigens auf das Herzlichste von Oppenheim. Er ist von seinen Reisen zurückgekehrt, ist gleich auf zur Nationalgalerie, um den Manet zu sehen, um alle zu sehen, nur sie hätte er nicht vorgefunden. Ich traf ihn beim Uhrenmacher unter Linden. Er war hin und weg. Einfach hin und weg. Ja, ich war einige Tage nicht hier. Ich war in Kopenhagen zu einer Lichttherapie. Das ist etwas ganz Neues. Nächste Woche werde ich wieder dort sein. Mal schauen, ob es bei mir etwas bringt. Diese Heilmethode gab es zu meiner Jugendzeit noch nicht. Der Lupus ist bei mir vielleicht schon zu weit. Judy erhob sich und ging zum Fenster, das mit seinen drei Bögen jedoch auf ganz zierliche Weise an die venezianischen Palazzo-Fenster erinnern sollte. Wie sensibel sich die Straße unter den Linden dahinzog, dachte er. Die Aura der von Stühler überformten Gebäude rings um ihn goss einen Schwall Entzücken über sein zitterndes Herz. Wie merkwürdig unscheinbar es begonnen hatte auf seiner Italienreise vor vielen verflossenen Jahren. An der Stelle, die sein Kneifer am Nasenbein fest zusammendrückte, hatte sich eine seltsam empfindliche Stelle gebildet, die ihn zunächst hinderte, das Gestell weiterzutragen. Von dieser breitete sich dann schließlich der unbegreiflich unaussprechliche Lupus aus und mit ihm der Kitzel des Selbstmordes, den allein die Kunst, in die er sich etwa zeitgleich zur Krankheit verliebte, fortwehte. »Wat für ein prächtigen dunkelblauen Anzug Sie heute tragen!« feierte Liebermann und trocknete sich mit seinem Handtaschentuch geschwind die Lider. »Sollte ich wohl mit Schneider wechseln, fortan zu Ihrem Londoner gehen?« Judy wollte sich so gerne umdrehen, seinem Freund zunicken. Konnte nicht. Die Tränen waren schneller. Er presste seine Lippen so fest zusammen, ballte die Fäuste so heiß, seine Brust versank in unendlichem Flehenflüstern. »Ich will doch leben. Bitte.« »Diese Lichttherapie, dit ist ganz wat großartiget. Dit wird anschlagen, Judy, dit wird anschlagen. Nicht aufgeben und es recht nicht verzagen, mein Großer.« Draußen rannten zwei Kinder in hellen Hüten um die Wette, ein Mädchen und ein Junge. Sie war stets schneller und das ärgerte den Bruder ungeheuerlich. Judy lachte. Er lachte wie Lebende lachen, die sterben werden. Sie lachen, begeistert und ratlos. Sie hörten einen Auszug aus Judy von Mariam Küsel Husaini, erschienen bei Rowald für 24 Euro. Dazu ergänzend möchte ich Sie noch einmal auf Hilma af Klint hinweisen und das wundervolle Buch »Die Menschheit in Erstaunen« versetzen. Hilma af Klint gilt als Pionierin der abstrakten Malerei und dieses Buch habe ich unter Entdeckungen schon einmal besprochen. Ergänzend dazu noch ein kleiner Filmtipp »Jenseits des Sichtbaren«. Auch dieser Film beschäftigt sich mit dieser wunderbaren Malerin, die um die gleiche Zeit gewirkt hat, in der Judy in der Nationalgalerie versucht hat, die Moderne zu installieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Mal sehen, was bis dahin wieder Interessantes meinen Weg gekreuzt hat. Alles Gute wünscht Ihnen Katrin Bietz.